Ja, meine Damen, meine Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur zweiten Vorlesung Grundlagen der Computergrafik in diesem Semester begrüßen. Heute unser Thema ist Grundlagen des digitalen Bildes. Und was das ist, haben wir uns letztes Mal schon kurz angeschaut. Das ist unser ganz kurzer Rückblick. Wir haben gesagt, als eine der fachlichen Teile neben der Übersicht über die gesamte Computergrafik und der Veranstaltung, gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Bilder, Grafiken im Rechner zu repräsentieren. Das ist eine beliebige Datenstruktur, nehmen wir an, eine Tabelle, Noten oder dergleichen. Das ist dann im Kern für die Computergrafik die Grafik- und Merkmalsebene, geometrische Formen, Farben, also Attribute dazu. Und dann das digitale Bild. Und neben dem digitalen Bild steht Abtastebene. Das ist das Charakteristische. Das bewegte digitale Bild nennen wir Digitalvideo. Praktisch haben Sie ja alle sehr, sehr viel Erfahrung damit. Es gibt ja kaum noch ein Handy, mit dem man nicht ein digitales Bild erzeugen kann. Da bin ich ganz sicher. Aber ich bin auch sicher, dass ich heute noch einige Überraschungen für Sie bereit habe. Denn wir wollen uns mit diesem ubiquitous, allgegenwärtigen Element digitales Bild ein bisschen genauer auseinandersetzen. Und verstehen, was sind Bildfunktionen, was ist dann im Kern das diskretisierte und digitalisierte Bild, das digitale Bild, ganz knapp auch Geometrie und Merkmalsrepräsentationen, wie unterscheiden sich die genau davon? Und wie sind die Zusammenhänge? Und dazu folgende Übersicht für heute. Wir werden uns zunächst erstmal mit der sogenannten plänoptischen Funktion beschäftigen. Plänoptische Funktion ist das potenziell Sichtbare und gibt eine Einführung in sogenannte kontinuierliche Bildfunktionen. Dann werden wir uns über das digitale Bild unterhalten, über Austauschformate auch, die einige von Ihnen sicherlich schon kennen. Das Computergrafikbild, also die Geometrie- und Merkmalsebene, kurz gegenüberstellen. Und dann ein mathematisch durchaus anspruchsvolles Thema ansprechen, nämlich Abtastung und Rekonstruktion, das ganze Abtasttheorie. Und ganz sicher, wer das nur einmal gehört hat, weiß, dass wir das nicht und schon gar nicht in Vollständigkeit in einer Veranstaltung oder einer halben abhandeln können. Das ist etwas, da kann man locker eine ganze Vorlesungsreihe rausgestalten, auch vierstündig mit 2 Stunden Übung. Aber wir wollen einen kleinen Einstieg wagen, damit Sie sehen, was man mit dieser Theorie machen kann. Und im Laufe der Veranstaltung werde ich noch mal ein paar Aspekte dann dazu weiter beitragen. Und Zusammenfassung, nächsten und Ausblick kurz besprechen. Okay, plänoptische Funktion, was ist das? Kurz gefasst, es ist das, was der Mensch potenziell sehen kann oder könnte. Das ist ein Modell, das kommt aus der Wahrnehmungspsychologie. Und der Grund ist der, dass der Mensch ein Augentier ist und alle Bilder, die wir erzeugen, erzeugen wir ja für den Menschen. Und insofern müssen wir uns da ein klein bisschen mit beschäftigen. Streng genommen ist es also eine Idealisierung des potenziell von dem Menschen visuell Erfassbaren, des potenziell Sehbaren, potenziell Sichtbaren. So und so sieht das aus. Die lässt sich mathematisch ganz einfach beschreiben. Wunderbar. Wir haben auf der linken Seite die paar 2 Augen, die Sensoren für eines Menschen. Und rechts, der Baum, stellt unsere Szene ein und Sie alle wissen, dass die Übertragung durch Licht passiert. Also Licht strahlt in diese beiden Augen auf. Und wie das in der Mathematik so ist, können wir dann dafür eine Funktion aufstellen und als erstes mal fragen, welche Variablen haben wir denn? Da haben wir als erstes mal Theta und Phi, das sind die beiden Raumwinkel. Das heißt, aus welcher Richtung kommt denn der Strahl? Der Strahl, der von da kommt, zeigt ihren Kommilitonen dort. Der Strahl, der von da kommt, zeigt ihre Kommilitonin dort. Ja? Das heißt, das ist eine Variable der planoptischen Funktion. Das zweite ist Licht, Phi, der Lichtstrom oder Lichtintensität, I von Lambda habe ich es mal genannt. Da wissen wir aus der Physik noch, Licht setzt sich aus verschiedenen Wellenlängen zusammen. Und das ist nochmal wieder, also Licht allgemein ist eine Funktion der Wellenlänge. Oder wir können es so zumindest notieren. Machen die Physiker auch. Dann, in diesem Moment, schauen Sie mich genau an, im nächsten Moment schauen Sie weg. Das heißt, alles das, was auf mich eindringt, was ich sehen kann, ist von der Zeit abhängig. T. Und last not least, die Blickrichtung des Beobachters. Also wo stelle ich meine beiden Augen hin? Ja. Position und Blickrichtung. Natürlich habe ich von dieser Stelle eine andere Position auf Sie und auch ein anderes Bild, als wenn ich dorthin gehe. Und ich habe auch ein anderes Bild, wenn ich meine Blickrichtung ändere. Also so schaue oder so, hoch und runter, so oder auch so schaue. So habe ich ein bisschen schräges Bild von Ihnen, aber auch ein Bild. So, das ist ganz einfach, das ist schnell notiert und das versteht man auch. Das charakterisiert aber auch die Freiheitsgrade, die ich als Mensch habe. Und dann ist es immer, auch in der Wissenschaft, eine gute Übung zu schauen, wie kann ich denn diese Freiheitsgrade mal reduzieren, damit das Ganze für mich erfassbar wird. Und das wollen wir mal gerade machen. Hier übrigens noch ein kleiner Exkurs zum Sehwinkel. In der Psychologie und Wahrnehmungspsychologie benutzt man sehr, sehr gerne Sehwinkel anstelle von kartesischen Koordinaten. Warum? Naja, damit wird die Abbildung auf der Retina, also da, wo unsere Sensoren sitzen, unabhängig von der Größe des Objektes und dessen Abstand. Es kommt ja für die Wahrnehmung nur darauf an, wie groß das auf unserer Retina abgebildet wird und nicht, wie groß es in Realität ist und wie weit es in Wirklichkeit weg ist. Und damit man davon abstrahieren kann, arbeitet man sehr gerne mit Sehwinkeln. Und der Zusammenhang zwischen Sehwinkel und Ortskoordinaten ist also trigonometrisch trivial, ist hier auch gerade aufgeschrieben. Der Sehwinkel Alpha jetzt in einer Richtung ist einfach der Arcus Tangens von der Höhe des Objektes durch den Abstand. Damit hat sicherlich niemand Schwierigkeiten. Für den weiteren Diskurs ist es hin und wieder hilfreich, einen Anhaltspunkt zu haben, wie groß ist denn ein Grad Sehwinkel? Ja, okay. Auf der Retina kann man dann ausrechnen mit der Standardgeometrie des Auges. Die ist bei uns ziemlich gleich, nicht exakt gleich bei allen, aber sehr ähnlich. Heißt 1 Grad Sehwinkel 0,3 Millimeter. Übrigens, das ist interessant, denn eine Minute Sehwinkel entspricht genau der Zapfenstärke, also der Sensoren, die wir bei Helladaption nutzen. Kommen wir später mal drauf. Und jetzt für die Praxis, was heißt ein Grad? Da gibt es eine wirklich sehr bekannte Daumenregel. Sie strecken Ihren Arm aus und betrachten Ihren Daumennagel. Dann sehen Sie unter Ihren Daumennagel unter einem Grad Sehwinkel. Ja, das ist so die Größe. Das ist die Größe des Objektes. 60 cm. Durchschnittliche Daumennagel. Das können Sie alle mal ausprobieren. Damit Sie einen Anhaltspunkt haben, wie groß ist das? Wir werden später dann kommen, okay, 2 Grad Sehwinkel zum Beispiel bei der Farbdefinition sind normiert 10 Grad. Dann können Sie immer Ihren Daumennagel hernehmen und sagen, okay, das wäre jetzt ein Kärtchen in der und der Größe. Ja, okay. Das ist nur eine Normierung, Standardgeometrie, für Sie alle kein Problem. Jetzt kommen wir genau dazu, dass wir die Parameter festhalten. Und bevor wir das machen, schauen wir uns an, wofür sind denn diese vielen Parameter in der planoptischen Funktion überhaupt da? Zunächst erstmal Theta und Phi. Ja, unsere Retina ist auch eine Fläche, wenn auch eine gebogene Fläche. Und unsere Umwelt wird durch die Optik des Auges auf diese Retina abgebildet. Und tatsächlich erscheint von Ihrem Körper auf meiner Retina ein Bild. Und dieses Bild brauche ich, um Form sehen zu können und Textur sehen zu können. Farbliche Unterschiede. Ja? Funktioniert nur, wenn ich einen flächigen Rezeptor habe. Und so geht es auch. Das Schöne am Licht ist, dass es unterschiedliche Wellenlängen hat. Und dass wir im Auge auch drei unterschiedliche Farbrezeptoren haben. Und damit sind wir sogenannte Trichromaten und wir Menschen neben den Primaten und können Farben wahrnehmen. Können das Phänomen der Farbe, die Lust der Farbe wahrnehmen. Können eine reife Tomate von einer unreifen, von der grünen unterscheiden. Und wir haben natürlich damit auch die Wunderwelt der Farben vor uns und diesen ganz speziellen Reiz. Wir können aber auch Bewegtbilder wahrnehmen. Gott sei Dank bewegen sie sich im Moment nicht so viel. Und dieser Reiz, dieser Bewegtbildreiz ist nicht besonders ausgeprägt bei mir. Aber er ist da. Ich sehe, wie sie sich bewegen. Ich sehe, dass ihr Kommilitone sich freut. Das erfreut auch mich. Und wir können Stereo sehen. Wir haben nämlich zwei Augen. Und mit diesen zwei Augen haben wir die Möglichkeit, Tiefen, Räume überhaupt zu erkunden. Und das tun wir auch. Das tut unser visuelles System ständig. So, und jetzt können wir hergehen und die Parameter begrenzen. Okay, ich sage, wie bei Ihrem Handy, Fotokamera, ich mache nur ein monokulares Bild. Kann ich hier auch simulieren, monokular, ich habe nur noch ein Okular. Also meine Tiefenwahrnehmung ist jetzt reduziert, ist nicht gleich null, aber ich kann nicht mehr stereomäßig das sehen. Aber natürlich habe ich noch Cues, wie wir sagen, um Tiefe, Raumtiefe wahrzunehmen. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass ich Ihren Kommilitonen hier vorne ja, größer wahrnehme als die Kommilitonen da hinten. Ja, und damit weiß ich, der ist weiter weg. Weil so groß werden die Größenunterschiede nicht sein. Und so weiter. Eine weitere Einschränkung. Ich als Mensch, wenn ich gucke, kann also diese Rotation, diese 6 Freiheitsgrade meiner Kopfbewegung ausleben. Ich kann meinen Ort bewegen, was den Kameramann auch bewegt. Ja. Alles das, die Möglichkeiten habe ich. Wenn Sie wissen, wenn Sie ein Foto schießen, hat der Fotograf für Sie Blickrichtung und Ort ausgewählt. Können Sie einschränken. Trotzdem haben Sie immer noch ein Bild. In der Computergrafik werden wir denn sehen, wir haben ja ein bisschen über Virtual Reality gesprochen, kann man das auch wieder freigeben, dass Sie sich bewegen können in der Szene. Ja? Also wir sind ja nicht an die geführte Kamerabewegung gebunden. Dann klar, der Unterschied zwischen Festbild und Bewegtbild, zwischen Standbild und Video. Auch das ist nur, halte ich die Zeit T fest oder behalte ich die Zeit T als Variable. Okay. Und dann die drei Abtastungen. RGB, ich habe gesagt, wir haben drei verschiedene Sensoren für Licht mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das tastet das Spektrum an drei Stellen ab. Und damit sind wir in der Lage, ein Farbbild zu sehen. Nehmen wir jetzt nur einen Sensor, einen Hellempfindlichkeitssensor anstelle von dreien, dann kommen wir zu einem Hell-Dunkelbild oder Grauwertbild und das, oder umgangssprachlich auch Schwarz-Weiß-Bild. Und quantisieren wir dieses Grauwertbild noch so, dass wir wirklich nur Schwarz und Weiß haben und keine Graustufen mehr, dann haben wir ein echtes Schwarz-Weiß-Bild. Also viele Möglichkeiten. Und trotzdem können wir Menschen, obwohl wir unser Wahrnehmungspotenzial so stark eingeschränkt haben, trotzdem mit diesen Bildern etwas anfangen. Denken Sie nur an die Kunst, eine gute Karikatur zu zeichnen. Ganz wenige Striche und Sie erkennen sofort, zum Beispiel Angela Merkel, Herrn Kohl. Schauen Sie sich mal die Karikaturen an, wie wenig Sie darauf sehen und trotzdem erkennen Sie sofort bestimmte Personen wieder. Das sind alles Wahrnehmungsleistungen unseres Gehirns. Und die Erkenntnis aus diesem Bereich ist, wir können die Reize, die auf uns einströmen als Menschen, sehr, sehr stark reduzieren. Karikatur. Und trotzdem erkennen wir die Realität. Das ist nur eine kurze Einführung. Genau über diese menschlichen Möglichkeiten, weil wir ja Bilder für Menschen erzeugen und nicht für andere Maschinen, müssen wir schon noch ein bisschen genauer betrachten. Folgt dann im Laufe des Diskurses, im Laufe dieser Veranstaltung. Das ist also nicht nur harte Informatik hier, sondern wir müssen, hatte ich Ihnen letztes Jahr gesagt, ein bisschen Ausblick nehmen, auch in ganz andere Wissenschaftsbereiche. Aber das ist sicherlich auch interessant. So, und wenn wir das mathematisch jetzt anschauen, ist das fast trivial. Wir wollen beschreiben ein Grauwertbild. Naja, was ist bei einem Grauwertbild dann I von Lambda ist keine Funktion mehr, sondern wird reduziert. Wir haben nur noch einen Sensor. Die Zeit beim Foto, Graufoto, wird festgehalten, eingefroren, ist auch keine Funktion mehr. Und die zwei Funktionen, Beobachterposition und Richtung, ist auch fest, hat der Kameramann für Sie gemacht. Sind alles keine Variablen mehr, können wir Konstanten hinschreiben. Und darum reduziert sich die Funktion, die Grauwertfunktion, auf eine Funktion von zwei Parametern. Und das ist Theta und Phi. Und diese zwei Parameter mit der Umrechnung, dem Arcus Tangens, was ich Ihnen eben gezeigt habe, können Sie auch in kartesische Koordinaten umrechnen. Ja? Und da haben Sie, ist also ein Grauwertbild einfach zu modellieren als Funktion von zwei Koordinaten, zum Beispiel in einem kartesischen Koordinatensystem x und y, wie üblich. Das ist tatsächlich ein Bild. Also eine Funktion, zweiwertige Funktion von zwei Ortskoordinaten x und y ist ein Bild, ein Grauwertbild. Und dass das für uns sinnvoll ist, da haben Sie alle die Erfahrung gemacht. Sie haben alle Schwarz-Weiß-Bilder, Grauwertbilder gesehen und erkennen Personen darauf und können damit umgehen. Das Modell ist viel, viel einfacher geworden. Jetzt nur noch zwei Variablen. Und wenn wir ein Farbbild machen, naja, dann werden aus dieser zwei Variablen, bleiben die zwei unabhängigen Variablen x und y, aber f ist jetzt ein dreikomponentiger Vektor. Ist auch keine Funktion mehr, f von Lambda, weil wir nur drei Rezeptoren haben, reicht es auch aus, drei Komponenten zu benutzen und im Allgemeinen mit Einschränkungen, Metamerie, darüber hören wir später, kann ich damit tatsächlich meine farbliche Umwelt beschreiben. Warum mit drei Komponenten? Weil der Mensch drei Sensoren hat. Drei unterschiedliche Farbzapfen. Und damit können wir Farbe wahrnehmen. Das haben nur noch mit uns gemeinsam die Primaten im Wesentlichen. Die meisten Tiere haben nur zwei unterschiedliche Zapfenarten und können also die farbige Umwelt, so wie wir sie wahrnehmen, gar nicht wahrnehmen. Es gibt aber auch andere Tiere, die haben vier, zum Beispiel Delfine, und die können im Blaubereich und im Ultraviolettbereich noch etwas sehen, was wir gar nicht sehen können. Also durchaus interessante Phänomene. Und es soll auch einige Frauen geben, die auch mutiert vier Zapfentypen haben. Aber dazu kenne ich auch keine genauen Untersuchungen. Okay. Und das Schöne ist, dass wir das jetzt einfach so mit unserem mathematischen Apparat als zweidimensionale, partiell kontinuierliche, das heißt in diesem Fall, wir würden vielleicht auch sagen, analoge Funktion aufschreiben können, nämlich in dieser Form. So, und wie können wir uns das vorstellen? Na, als zweidimensionale Funktion, so wie es hier aufsteht, die können wir sehr unterschiedlich darstellen. Die können wir natürlich über den beiden Koordinaten x und y als Gebirge quasi darstellen. Das ist ein Bild. Oder wir können es rausrendern, so wie Sie ein Grauwertfoto tatsächlich sehen. Das heißt, die hohen Werte färben wir dann weiß ein und die dunklen Werte färben wir schwarz ein. Und so entsteht ein Grauwertbild. Sie sehen den Zusammenhang zwischen Bild, das, was Sie auch klassisch als Bild verstanden haben, und dieser Funktion. Es ist genau dasselbe, nur unterschiedlich dargestellt. 2D-Bildfunktion. Und das nennen wir auch Bildsignal. Und das Wichtige ist, also das würden wir ein Grauwertbild nennen. G, Grauwertbild, ist eine Funktion von x und y. Mit xy und Grauwert ist ein Element der reellen Zahlen. Das ist eine reellwertige Funktion. Das wäre noch wichtig an dieser Stelle. Das heißt, wir können nicht nur diskrete Werte annehmen, sondern beliebige reelle Werte, aber natürlich beschränkt. Das heißt, ein Grauwertbild ist normalerweise die Größe beschränkt, also hat irgendwo Bildgrenzen. Ja, x und y, die Koordinaten sind beschränkt. Und auch der Wertebereich des Grauwertbildes ist beschränkt. Auch das ist klar. Das heißt, im Grunde genommen ist das eine partielle Funktion, das heißt nicht eine beliebig ausgreifende Funktion, sondern partiell. Und dann gibt es noch ein paar Vereinbarungen, die könnten Sie auch anders wählen, aber typisch ist 0, der Wert 0 entspricht schwarz und weiß ist der Maximalwert beim Grauwertbild, der in Ihrer Skala passt. Gut, und das können wir leicht erweitern. Wir haben schon gesehen, Farbbilder als dreidimensionalen Vektor, aber auch sogenannte multispektrale Bilder, die wir zum Beispiel von Satelliten empfangen. 7 oder 8 verschiedene Frequenzbereiche, Sensoren werden da abgetastet. Ja? Und die kann man dann speziell auswerten. Alles das würden wir als Vektor darstellen, als Vektor von 3 Funktionen. Damit aber nicht zu Ende, und dann höre ich auch mal mit der Bildmodellierung im Ganzen auf. Wir haben gesehen, wir können Bilder als Funktion beschreiben. Als Funktion von xy, dann nennen wir das auch Ortsfunktion, weil x und y sind Ortskoordinaten. Ja? Und das Gleiche, auch dann diese Ortskoordinaten in Theta und Phi umgesetzt, hatten wir auch gesehen, als Winkel. Das ist ganz einfach. Es gibt aber eine alternative Beschreibungsmöglichkeit, die müssen wir ganz kurz mal anschauen. Wir können diese Ortsfunktionen ohne Informationsverlust transformieren in einen anderen Bereich, und zwar in einen Frequenzbereich. Dann haben wir Frequenzfunktionen, das geschieht mit der Fourier-Transformation, werden wir noch darauf zu sprechen kommen, noch im Laufe dieser Vorlesung, und ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Übrigens, Fourier-Transformation ist sehr, sehr wichtig, denn jeder von Ihnen hat sicherlich schon mal ein JPEG-Bild benutzt. Und JPEG benutzt auch dieses Bildkompressionsverfahren, diese Transformation, allerdings eine Variante von der allgemeinen Fourier-Transformation, nämlich die sogenannte Cosinus-Transformation. Ist also auch in der Praxis wichtig, ist nicht nur Theorie, ist nicht nur Wissenschaft, abgefahrene Wissenschaft, sondern wird ganz praktisch in jedem Handy bei Ihnen direkt benutzt. Okay. Und die dann entstehenden Koordinaten nennen wir nicht mehr Ortskoordinaten x, y, sondern nennen wir Frequenzkoordinaten, und das sind Theta und Nü typischerweise. Noch nicht zu Ende. Die Computergrafiker, Bildverarbeiter haben sich viele andere Modelle ausgedacht, zum Beispiel fraktale Bildmodelle. Ich hatte Ihnen das auch schon gezeigt. Erinnern Sie sich an die Gebirge und die Wolken? Ja, die sind durch ein fraktales Modell beschrieben. Steht natürlich ein Bild, erzeugt ein Bild. Es gibt dann für manche Anwendungsbereiche noch stochastische Modelle für Bilder, statistische Modelle in der Auswertung. Auch das gibt es alles. Und es gibt auch noch Erweiterungen, sogenannte Volumenbilder. Das heißt, wenn ich 2 Koordinaten zulasse, die ja daraus resultieren, dass wir auf eine Ebene projizieren in unserem Auge, kann ich aber mathematisch das auch einfach ergänzen und nehme eine 3. Koordinate dazu und sage, mein Bild ist eben in 3 Koordinaten, x, y und z, quasi in einem Würfel definiert. Und ich komme immer wieder auf 2 Koordinaten, die ich dann wirklich sehen kann, dadurch, dass ich zum Beispiel Ebenen anschaue. Praktisches Beispiel für diese Art von Bildern, CTs in der Medizin. Schichtröntgen sagt man ja auch. Das sind die Schichten, die beschreiben aber ein Volumen. Auch das sind Bildmodelle. Also diese Welt ist vielfältig und sehr, sehr mächtig. Fassen wir diese erste halbe Stunde mal kurz zusammen. Bildfunktionen. Was Sie sich merken müssen ist, Bilder können als reale, also als partielle, kontinuierliche Funktion beschrieben werden, und zwar reeller Variablen in Ortskoordinaten x und y oder Theta und Phi, Winkelkoordinaten, das ist gleichwertig, und mit den zugehörigen Bildwerten, Funktionswerten. Ja? X, y sind die unabhängigen Koordinaten und die Bildfunktionen sind dann die abhängigen Koordinaten. Bildfunktionen beschreiben Bilder als optisches Signal. Denken Sie an die plenoptische Funktion. Ich habe Ihnen hergeleitet, wie das kommt. Die plenoptische Funktion beschreibt alles das, was ich sehen kann. Bilder als Funktion sind nur eine Spezialisierung dieser allgemeinen Beschreibung. Und damit stehen uns sehr, sehr mächtige Werkzeuge zur Hand, nämlich die gesamte lineare Signaltheorie, und die baut auf das auf, was Sie in der Analysis gelernt haben. Das ist also ein wirklich mächtiger mathematischer Apparat. Und da gibt es dann auch alternative Beschreibungen, zum Beispiel durch Frequenztransformationen. Da kommen wir von Ortskoordinaten zu Ortsfrequenzen. Da gibt es fraktale Beschreibungen. Das wäre dann die nichtlineare Systemtheorie, noch ein bisschen happiger. Die lineare Systemtheorie, obwohl linear ja andeutet, ist alles ganz einfach, ist schon happig genug. Und dann gibt es auch noch stochastische Beschreibungen. Also allein auf dieser Ebene haben sich die Wissenschaftler eine Menge ausgedacht, um natürlich den Standardapparat aus der Mathematik oder aus der Physik auch hier einsetzen zu können. Und Teile davon müssen Sie einfach lernen. Okay, was die Frage ist, was sind Ortsfrequenzen? Ich werde es Ihnen am Ende der Vorlesung kurz zeigen. Wir werden kurz schauen, was die Fourier-Transformation macht. Aber damit Sie jetzt nicht davonlaufen und sagen, davon versteht man eh nichts, werde ich mal versuchen, das in sehr knappen, und damit setzt man sich aus mathematischer Sicht immer der Gefahr aus, falschen Art und Weise zu beschreiben. Stellen Sie sich vor, eine zweidimensionale Funktion, das hatte ich ja gesagt, über zwei Koordinaten definiert, x, y, z, irgendeine Fläche hier. Ja? Irgendeine Fläche, die hier so in dem Raum liegt. Das sind die Ortskoordinaten, das sind die Funktionswerte. Entschuldigung, das ist der Funktionswert, meinetwegen Grauwert. Eine Betrachtungsweise ist, damit es einfach genug wird, reduziere ich das mal auf zwei Dimensionen. Das heißt, ich habe nur noch eine Koordinate und den Grauwert. Kann ich mir einfach dadurch feststellen, dass ich die Y-Koordinate mal festhalte. Ja? Also so einen Schnitt durch meine Bildfunktion machen. Dann habe ich nur noch zweidimensionale Funktion. Und die sieht, möge so aussehen. Ich kann jetzt hergehen und kann versuchen, dieses Bild zu transformieren. Und das mache ich mit der Fourier-Transformation. Und die Idee dabei ist die folgende. Diese Funktion kann ich in kleinen Grenzen als Summe von Sinusfunktionen mit einer bestimmten Kreisfrequenz Omega t, also wenn hier jetzt Omega x, lassen wir da x, Omega x, plus einem Winkel phi beschreiben. Und dieses Omega sind Integerwerte, das heißt nur ganzzeilige Werte. Also, nein, Entschuldigung, halt, jetzt mache ich es auf den Kopf. Hier steht n mal Omega t, Omega ist die Kreisfrequenz und n ist ein Integerwert. So, das ist das Phänomen, das ich feststelle. Das heißt, ich kann diese Funktion beschreiben als Summe von Sinusfunktionen. Und dann hier kann ich einfach sagen, okay, von diese Sinusfunktion, die erste, das ist 1 mal Omega, da brauchst du die Amplitude. Von der nächsten 2 Omega brauchst du die Amplitude, 3 Omega brauchst du die Amplitude. Und diese Koordinatenwerte, 1 Omega Kreisfrequenz, 2 Omega, 3 Omega, nenne ich Frequenzen. Omega steht ja für eine Frequenz hier in der Sinusfunktion. Und das sind dann, weil ich das abgeleitet habe von Ortskoordinaten, Ortsfrequenzen. Also das ist eine Darstellung einer beliebigen reellwertigen Funktion in der Summe von Sinus- und Cosinusfunktionen. Und das ist ein sehr mächtiges Analysewerkzeug, wird in der gesamten Physik benutzt. Das nennt man dann Spektralanalysen an der einen Stelle und so weiter. Und das werden wir dann später auch einsetzen. War doch nicht so ganz einfach. Ich habe noch ein paar Funktionen dazu. Aber diese Transformation, das ist die Fourier-Transformation. Und die ist entsetzlich mächtig. Okay. Jetzt, was haben wir schon geleistet? Wir haben damit Bildfunktionen beschrieben. Das sind die Funktionen, die den optischen Reiz für mich auslösen. Und jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen und müssen schauen, was ist jetzt davon übrig geblieben im Computer. Und dann zwei Sachen. Wieder diese Transformationen. Wir werden es heute jetzt herleiten von der Aufnahme her, weil wenn wir schon wissen, was Bildfunktionen ist, können wir leicht von der Stelle her ableiten, was das diskrete Bild ist. Später im Laufe des Diskurses werden wir uns dann aber auch darüber Gedanken machen müssen, wie korrespondiert das im Rendering, wenn ich aus geometrischen Primitiven mein diskretes Bild erzeuge. Aber wir kümmern uns jetzt ums digitale Bild. Und der Unterschied des digitalen Bildes ist zum kontinuierlichen Bild, zur Bildfunktion, ist relativ gering. Es ist nur der folgende. Ein digitales Bild, da sind die Ortskoordinaten diskret. Damit wir die ganze Welt der Analysis anwenden konnten, Signaltheorie, haben wir gesagt, okay, die X-Achse ist kontinuierlich, reellwertig. Und jetzt sagen wir, unsere Funktion ist nur noch an diskreten Punkten definiert. Also nicht mehr überall. Die Ortsachse wird jetzt also diskret. Was hier zwischen ist, zwischen diesen Punkten, wissen wir nicht. Okay? Das gilt für X und Y. Und zusätzlich noch quantisieren wir die Funktionswerte. Das heißt, wir lassen auch da nicht mehr reellwertige Werte zu, sondern auch nur diskrete. Im Informatikerjargon benutzen wir da Integer. Aber Vorsicht, auch real ist ja nur eine Approximation der reellwertigen Zahlen. Warum? Genau, hat endliche Genauigkeit. Und auch eine Real-Variable ist nicht beliebig dicht, sondern ist diskret, wenn auch nicht über dem Wertebereich gleichmäßig, sondern eben ungleichmäßig. Also real oder float, so eine Variable. Okay, das sind die beiden Operationen, die wir durchführen müssen. Als Sonderfall, eigentlich müssen Sie das gar nicht mehr wissen, ist das analoge Videosignal. Das ist nämlich nur in einer Richtung diskretisiert. Merken darf man sich's mal, weil diese Geräte, diese Analogtechnik sich einfach überlebt hat, müssen Sie es nicht mehr wirklich wissen. Okay. Und jetzt, hey, das war so einfach. Und irgendwie macht Herr Krömkel auch da künstlich Probleme raus. Ich will Ihnen an einem ganz einfachen Beispiel zeigen, dass nicht ich es bin, der Ihnen jetzt hier Mathematik aufzwingen will, sondern dass es einfach die Anwendung selbst ist, diese einfachen Operationen, die tatsächlich Probleme machen. Schauen Sie sich die rechte Seite an. Sie alle haben schon am Computer getippt und dann haben Sie hier unten das kleine A gesehen. Und so erzeugt der Computer das in Ihrem Textprogramm. Und es sieht scheinbar sehr gut aus, unten das kleine A, scheinbar glatte Kanten. Jetzt vergrößere ich das mal und dann sehen Sie mit einmal, hey, die Kanten, die sind ja gar nicht einfach, sondern die sind ja so komisch schattiert. Da gibt es ja so Blöcke rechts und links daneben. Also was ich gemacht habe, ist in Photoshop einfach nur dieses A, ja, aufgebläht, aufgezogen und die Pixel sichtbar gemacht. Jetzt sehen Sie sie als kleine Blöcke. Und da sehen Sie, die Kanten sind gar nicht mehr glatt. Könnte ich auf Pixeln ja auch gar nicht erzeugen. Denn ich kann ja einem Pixel in der Diskretisierung nur einen Wert zuweisen. Also in diesem Fall jetzt schwarz oder weiß. Also mache ich das mal. Mache ich dieses A, weise ich das zu, die Pixel sind hier getrennt durch die weißen Linien und verkleinere das wieder. Und hey, ich bekomme so ein komisches Ergebnis. Das sieht gar nicht richtig gut aus, dieses A. Ja? Erkenntnis? So einfach ist die Welt halt nicht. Es ist nicht so, dass die Pixel, die können wir zwar als Einzelne gar nicht mehr identifizieren, aber die Nachbarpixel wirken zusammen. Und mit einmal erscheint es uns, einen glatten Rand zu haben. Und wenn wir es einfach so einfärben, sieht es irgendwie hässlich aus. So, und da wir hier nicht in einem Designkurs sind, müssen wir diese Hässlichkeit mathematisch fassen, quantifizieren. Wir wollen wissen, wie hässlich ist das A? Wie weg bin ich weg vom Optimum? Wie weit bin ich weg? Was kann ich noch verbessern? Nicht nur phänomenologisch sagen, okay, da ist ein Problem, sondern ich möchte Ihnen die Handwerkszeuge an die Hand geben, zu sagen, ja, was kann ich machen? Wie fasse ich das Problem an? Okay, und das an so einem einfachen Ding. Und das hier ist jetzt eines der berühmtesten Testbilder in dem ganzen Bereich Bildverarbeitung. Das ist das bekannte Bild Lena. So wird es genannt in der gesamten Community. Und ich habe Lena jetzt mal dieses Bild jetzt zu einem Grauwertbild gemacht. Und jetzt wollen wir uns Lena mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe jetzt dieses Grauwertbild ein bisschen diskretisiert. Sie sehen es jetzt, dass Sie kleine Blöcke sehen. Ja? Das ist jetzt einfach in der Auflösung von 512x512 reduziert auf, ich glaube, 128x128 Pixel. So, und wenn wir uns das, jetzt dieses rechte Bild, wieder verkleinern, dann können wir wieder die Pixel einzeln nicht mehr sehen. Dann haben wir ein kleineres Bild, aber einfach transformiert. Und hier rechts haben wir jetzt ein gröberes Bild. Ich glaube, wenn Sie da drauf schauen, können Sie noch grob erkennen, dass das nur ein Bild in einer anderen Auflösung ist, also mit weniger Pixeln. Aber es ist nach wie vor die Lena. Und da können wir uns jetzt auch anschauen, was dahinter steht. Ja, genau. Ein diskretes Bild ist nichts anderes als ein Array von Integer. Das wussten Sie vorher. War Ihnen gar keine Überraschung. Und wenn Sie jetzt da reinschauen, dann habe ich das hier mal als Matrix aufgemalt. Ich habe nicht alle angeschaut, aber die ersten zwei Zahlen. Und da steht dann 158, 151, 101 und so weiter drin. Ein Array von Integer. Große Überraschung für Sie, ich weiß. So, that's it. So einfach ist Computergrafik. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, dieses Testbild, Lena, sich mal damit auseinanderzusetzen. Es gibt eine ganz nette Story, wie das entschieden ist. Das ist nämlich ein Ausschnitt aus dem Playmate des Monats aus 1972. und die Story erzählt, dass da eben ein paar Informatiker zusammengesessen haben und irgendeinen Bildverarbeitungsalgorithmus gesucht haben und Testbilder brauchten. Und da kam irgendein Kollege rein mit dem Playboy unterm Arm und sie hatten nichts Besseres zu tun, als gerade dieses Bild zu digitalisieren. Und genau, haben es seit der Zeit benutzt. Das Bild wurde als Testbild, weil man braucht natürlich vergleichbare Testbilder, so bekannt. Und die Bildverarbeitungs-Community war noch so klein, dass alle Leute das benutzt haben und die Copyright-Träger es gar nicht wussten. Bis es dann irgendwo ja, mal rauskam, und da hat natürlich der Verlag zunächst gesagt, Stopp, Ende, aus, wir haben die Copyright-Rechte. Und das Bild durfte nicht mehr benutzt werden, aber dann haben genügend Leute darauf eingewirkt. Es ist inzwischen in der Public Domain und man kann es nutzen. Ja, aber es gibt viele andere Testbilder. Man sieht sie aus der Bild, hier aus der Zeit, aus der sie kommen. Zum Beispiel das Bild Girl wird immer noch benutzt, Tree, House. Dieses Bild kennen Sie vielleicht auch, den Mandrill wird gerade für Farbtestbildern sehr, sehr häufig benutzt. Oder Peppers. Das alles sind Bilder, die in der Community als Testbilder benutzt werden. Und die können Sie alle auf dem Internet finden. Die Angaben hierzu finden Sie hier, können Sie mal durchbauen. Sie finden übrigens nicht nur Testbilder, sondern auch Testsequenzen. Und es stört uns jetzt überhaupt nicht, dass das Bilder, offensichtlich die Personenbilder anmuten, aus den 70er Jahren sind. Nein, es hilft uns, weil wir dann die Ergebnisse von damals mit unseren Ergebnissen vergleichen können. Ja, es ist schon wichtig, so einen Testbildsatz zu haben. Ich hatte Ihnen schon gesagt, ein Array von Integers, sowas Primitives. Aber wir müssen uns über ein paar Sachen schon ein bisschen genauer machen. Denn wir müssen zum Beispiel fragen, hey, wie komme ich denn an diesen Wert 158, 121, wenn ich auf dieser Seite die kontinuierliche Bildfunktion habe? Wie macht das denn die Kamera? Und weil ich nur diskrete Werte habe, muss ich natürlich sagen, wo liegen die? Einfachste ist, das Rote ist das Pixel in dem Bild, Lena, und meine Koordinaten sind das Pixel-Mittelpunkt. Ja? Und ich habe jetzt hier mal die Apertur, so nennen wir das, das ist nichts anderes als die Geometrie des Pixels quadratisch gewählt. Okay? Und zweitens habe ich festgelegt, dass es abgetastet wird. Und da müssen wir jetzt zwei Sachen unterscheiden, nämlich die ideale Abtastung und die reale Abtastung. Die ideale Abtastung wäre ganz einfach die, wenn ich die Funktion kenne an so einem diskreten Punkt, dann kann ich einfach den Funktionswert an der Stelle ausrechnen. Dazu bräuchte ich, wenn ich die Funktion nicht kenne, eine unendlich dünne Messspitze, mit der ich genau diesen Wert rausfinden könnte. Die Physiker unter Ihnen würden gleich sagen, Edge, geht aber nicht. Weil unendlich dünne Messspitze hieße unendlich wenig Energie, also keine Energie, also nichts Messbares. Also muss ich Alternativen haben. Die Alternative ist eine reale Abtastung, also nicht das, was die Mathematik so einfach beschreibt, Funktionswert an der Stelle, sondern eine reale Abtastung. Das heißt, ich nehme eine reale Apertur, zum Beispiel in Ihrer Kamera eine Fläche, die mache ich fotoempfindlich und rechne, schaue, wie viele Photonen auf diese Fläche auftreten. Und die zähle ich aus. Das macht Ihre Kamera. Dann haben Sie aber nicht mehr die ideale Abtastung, sondern eine reale Abtastung. Und dieses möge hier unten, das ist übrigens da so ein bisschen geschätzt, würde ich Ihnen zeigen, das ist ungleich. Denn das Pixel da oben rechts hat den Wert 33, die reale Abtastung, der Mittelwert, da geht hier eine Schattierung durch, ist aber nur 24. Ja? Der Idealwert wäre 33, das wäre genau der Mittelpunkt, Funktionswert berechnet. Dieses Integral der Photonen über diese Fläche liefert aber einen anderen Wert. Das heißt, wir erkennen als erstes mal, es ist ein Unterschied, ob ich ideal, so wie die Mathematik es uns sagt, abtaste oder ob ich real abtaste. Ob das was Schlimmes ist, werden wir später herausfinden. Es kann manchmal sogar hilfreich sein. Dann noch etwas ganz Typisches. Ich muss nicht unbedingt, wie hier, jedes Photon gleich gewichten. Das muss keineswegs so sein. So auf einen typischen CCD, so ein Charge Coupled Device, das, was Sie in Ihrer Handykamera oder in Ihrer Digitalkamera haben, da wird jedes Photon, das auf die lichtempfindliche Fläche auftritt, gleich gewichtet, egal an welcher Stelle es kommt. Das muss aber nicht so sein. Also Sie können da eine beliebige Gewichtsfunktion haben. In diesem Fall, einfache CCD-Kamera, ist das eine Box, ein Quadrat, egal wo das Photon auftritt, gleichgewichtet. Man kann sich aber da andere Funktionen überlegen, zum Beispiel ein Dreieck. Dann sagt man, das Photon, das in der Mitte auftritt, hat höheres Gewicht. Oder in praktischen Geräten könnte es auch eine Gauss-Funktion sein. Liegt zum Beispiel in den klassischen Analogkameras vor, weil da mit einem Elektronenstrahl abgetastet wurde und der hat halt einen gaussförmigen Querschnitt. Oder so ein heute noch benutzt Flying-Spot-Abtaster. Aber eigentlich ist diese Technologie egal. Und das andere wäre, die ideale Abtastung, die können wir nicht, wir können nur real, die oberen drei Varianten sind real, unten ist ideal, aber ideal ist nicht realisierbar aus energetischen Gründen und wir müssen uns etwas überlegen. Und wir müssen das irgendwie zusammenbringen. Mathematisch ist das wieder ganz einfach zu beschreiben, müssen Sie nicht alle auswendig lernen, diese Formeln. Ja? Aber ich will Ihnen zeigen, wie einfach es ist, das zu beschreiben. Nämlich, Sie sahen einfach, okay, wenn ich es nicht ideal machen kann, bilde ich eben ein Integral über meine Bildfunktion f von xy und multipliziere das an jedem Pixel mit g von xy. Das ist die Gewichtsfunktion, je nachdem, die ich ausgewählt habe. Eine Dreiecksfunktion, eine Gauss-Funktion oder was immer. Ist es eine Box-Funktion, ist es ja egal, dann ist die Gewichtsfunktion gleich 1. Und das lässt sich übrigens sehr, sehr elegant beschreiben mit einem Operator, auf den werden wir später noch mal kurz zu sprechen kommen, das ist der Faltungsoperator. Da lässt sich nämlich dieses Integral, was da oben so steht, und ich weiß, dass Sie alle Angst haben vor Integralen, lässt sich dann ganz wunderbar hier unten einfach f Stern g an der Stelle von x0 beschreiben. Gehört ein bisschen Mathematik zu, werde ich Sie jetzt heute nicht mit quälen. Aber anyway, die Mathematik liefert doch an vielen Stellen sehr hilfreiche Sachen. So, jetzt nochmal zur Illustration, das ist heute wichtig. Was ist das diskrete Bild? Das diskrete Bild ist zusammengesetzt aus Pixeln und die Pixel repräsentieren die Abtastwerte. Entweder ideal abgetastet, geht meistens nicht, dann real abgetastet. Kurz habe ich skizziert, wie Sie das beschreiben können und wie Sie das machen können. Dann hätten Sie ein solches als Ergebnis, ein solches Array. Sie können dieses Array natürlich auch wieder als Funktion darstellen, wie links in dem Bild. Dann haben Sie nur an bestimmten diskreten Werte überhaupt, an diskreten Punkten haben Sie Werte. Und einen solchen Wert nennen wir Pixel. Ein Pixel steht für Picture, oder ist ein Kunstwort, für Picture Element. Das wird im Allgemeinen in der Computergrafik benutzt. In der Gerätetechnik nennt man das auch manchmal PEL, also auch Picture Element, aber ein anderer Begriff, bei Displays zum Beispiel. Oder in der Druckertechnologie nennt man es DOT, also ein Punkt. Das ist alles dasselbe und steht genau hierfür. Dieses hat jetzt noch kontinuierliche Funktionswerte, das können wir auch nochmal diskretisieren und dann kommen wir zu einem Rasterbild oder Pixelbild oder digitalen Bild. Ja, da ist auch die Funktionswerte nochmal diskretisiert. Ich weiß, dass in den meisten Veranstaltungen haben Sie bisher gar nicht die Unterschiede wirklich erfahren müssen. Aber so eine Quantisierung kann eine Menge Effekte erzeugen. Gerade wenn wir eigentlich eine kontinuierliche Skala auf nur 8 Bit abbilden. ja, dann sind da schon ganz schöne Unterschiede. Wie die 8-Bit zusammenkommen und so weiter und ob die ausreichen, ob 16 Millionen Farben, nämlich 24-Bit, 3x8-Bit für alle Farben ausreichen, müssen wir dann betrachten, wenn wir uns das visuelle System ein bisschen genauer anschauen. Was sind jetzt die wichtigsten Kennzahlen, also wenn Sie so wollen, die Metadaten, um ein digitales Bild zu beschreiben? Das ist erst einmal die Pixelanzahl. Und Achtung, an dieser Stelle steht leider viel Unsinn in der Literatur. Also, und Sie reden wahrscheinlich auch viel Unsinn. Sie sagen, okay, welche Auflösung hat denn dein Laptop oder native Auflösung? Das ist aber keine Auflösung, das ist eine Pixelzahl, x mal y. Denn eine Auflösung ist etwas, was Anzahl der Pixel pro Länge bedeutet. Das ist eine Auflösung. Wenn ich sage, mein Bildschirm hier hat eine Auflösung von 1024x768, dann ist es ein großer Unterschied, ob Sie das in der Größe sehen oder ob es hier so groß wäre. Das ist die Pixelzahl. Okay, ist vielleicht feinsinnig, aber ist so. Eine Auflösung wäre Dots per Inch, Linien pro Millimeter und dergleichen mehr. Der zweite, was Sie vereinbaren müssen, sind die Indexwerte, die Interpretation der Indexwerte. Das als erstes Mal, wo beginnt das Koordinatensystem? Bei Bildern ist es üblich, nicht x, die horizontale links der Nullpunkt und unten der Nullpunkt, sondern oben. 0, 0 liegt oben links. Die eine Achse läuft so, die andere Achse läuft so. Ist ja eigentlich egal. Nur wissen muss man es. Dann muss man natürlich noch wissen, um die Verbindung von Pixelzahl zur Auflösung wirklich hinzukriegen, was bedeutet denn ein Indexschritt? Wie weit ist das denn auseinander? Und daher kennen Sie dann die Begriffe, meinetwegen 72 Dots per Inch auf Apple-Rechnern, 96 als Annahme bei Microsoft oder 300 Dots per Inch bei Ihrem Drucker, 600, 1200, was immer, je nachdem, welche Qualität Sie gekauft haben. Ja? Okay. Dann müssen Sie noch den Wertebereich interpretieren, denn wir wollen ja eigentlich nicht nur mit reellwertigen Funktionen arbeiten oder diskreten Funktionen. Wir müssen sagen, okay, der Wert 0 ist schwarz und 255 ist weiß und dazwischen sind alle Grauwerte. Müssen Sie aber festlegen. Und meistens müssen Sie auch noch Codierungen festlegen, zum Beispiel ein Byte pro Pixel. Sie könnten natürlich auch einen Integerwert, 32-Bit pro Pixel, festlegen. Aber das muss ja alles festgelegt sein, um nachher das Bild richtig interpretieren zu können. Muss festgelegt sein, dann, wenn Sie speichern wollen, meinetwegen mit einem Programm und mit einem anderen Programm das wieder einlesen wollen. Das muss festgelegt sein beim Austauschen und welche Sachen müssen da festgelegt werden, das ist nur ganz einfach. Es muss das Format festgelegt werden. Unter dem Format verstehen wir im Allgemeinen die Syntax und Semantik der Sprache, die das Bild beschreibt. Insbesondere die Struktur des Headers. Also wenn Sie so wollen, alle die Metadaten, die ich auf der letzten Folie hatte. Ja? Da müssen Sie eine Sprache für formulieren, können Sie einfache Keywords sagen und Syntax und Semantik dieser Sprache wäre dann das Bildformat. Da müssen Sie dann eine Codierung festlegen. Das ist insbesondere die Abbildung der Pixelwerte auf das Alphabet. Also auf Nullen und Einsen oder was weiß ich, oder auf ASCII-Zeichen, wie immer Sie das machen wollen. Und die Art der Serialisierung. Das ist natürlich sehr wichtig. Wenn Sie ein Feld haben, ein 2D-Feld, ein Array, selbst wenn Sie festgelegt haben, der Nullpunkt liegt hier, wer sagt denn, dass Sie so da durchgehen und als nächstes so? Warum machen Sie das nicht so? So meanderförmig, ist doch auch schick. Ist auch genau dasselbe, ist manchmal sogar geschickt, zum Beispiel bei JPEG wird das so gemacht. Ja? Aber Sie müssen es dem Empfänger sagen. Ja, die Art der Serialisierung, klar. Und was bei JPEG zum Beispiel noch dazu kommt, wäre dann die Art der Kompression. Und ich möchte an dieser Stelle, ich sage es so deutlich, Format, Codierung, Kompression sind drei verschiedene Dinge. Die Kompression, da unterscheiden wir insbesondere verlustbehaftete und verlustfreie. Das ist aber ein rein informationstheoretischer Begriff oder statistischer Begriff, aber ist wichtig. Und zum Beispiel JPEG ist eine verlustbehaftete Kompression. Kompression, das heißt tatsächlich informationstheoretisch haben Sie nachher weniger Informationen. Aber das Schöne bei JPEG ist, wenn Sie fotografische Vorlagen haben, ja, Bilder, Fotografien, dann sind die Qualitätsunterschiede kontrollierbar, einstellbar, je nachdem, welche Qualität Sie wählen. Aber eins können Sie sich an dieser Stelle schon merken, und das machen so viele Leute falsch. JPEG ist für fotografische Bilder entwickelt worden und optimiert. Denn JPEG steht für, wer weiß es? Ja? No. Joint Photographic. Joint, also gemeinsam, Photographic JPEG Expert Group. Es steht wirklich nicht für Picture, denn zu der gleichen Zeit wurden andere Sachen auch standardisiert. So, und wichtig ist Photographics. JPEG wird Text, den Sie eins kennen, immer schlecht komprimieren. Es sieht hässlich aus. Und wie oft sehe ich das? Dafür ist JPEG nicht entwickelt, nicht optimiert und nicht gedacht. Und Sie tun es jetzt bitte auch nicht mehr. Ja? Es ist richtig schlecht. Gut. Das ist die Kompressionsart. Gut. Und dann kennen Sie die Formate. Die bete ich nicht runter. Was Sie mindestens wissen sollten, ist GIF, Graphics Interchange Format, was häufig genutzt wird, oder PNG, Portable Network Graphics. Und da erkennen Sie auch die Leute, wie spricht man PNG? Nicht PNG, sondern man sagt Ping. Tut mir leid, warum? So sind die Amis, sie denken sich irgendwas aus und machen es dann sprechbar und man sagt Ping und nicht PNG. Okay. Gut, und es gibt viele mehr. Hunderte. Viele proprietäre Formate. Das gleiche gilt für Video, auch da ist noch einiges. Und wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie mal eine der weiteren Veranstaltungen gehen, zum Beispiel Multimedia oder in Animation, auch da wird das besprochen. Aber hier nochmal ein Beispiel zu JPEG, das kennen Sie. Links ist ein Bild, das ist nur 150 x 156 Pixel groß, 3 Byte, also ein Farbbild, hat 70,2 Kilobyte. Und jetzt in der Mitte mit JPEG komprimiert, sollten Sie keine großen Unterschiede sehen. Wenn Sie da große Unterschiede sehen, bilden Sie sich das ein. Wenn Sie rechts keine Unterschiede sehen, sollten Sie zum Augenarzt gehen. Also, das sind aber so die Möglichkeiten, die JPEG ungefähr bietet, das heißt fast Kompressionsfaktor 10. Und das ist schon eine ganze Menge. Und wenn Sie mehr darüber lesen wollen, dann verfolgen Sie mal diesen Link. Die Folien stehen Ihnen ja alle zur Verfügung. Und wenn Sie mehr zu File-Formaten schauen wollen, dann gibt es einen sehr, sehr guten FAQ hier. Dort werden über 100 verschiedene Formate vorgestellt und auch die Details dort beschrieben. Und nicht nur die Formate, auch die zugehörigen Kompressionsarten, Serialisierung und alles dieses. Diese Seite ist immer noch verfügbar, ist aber leider seit 1997 nicht mehr gepflegt. Also irgendwann hat da jemand aufgehört. Aber für die klassisch, die meisten Formate sind ja klassisch, die sind da beschrieben. Und aktuellere Infos finden Sie dann auf dieser Angabe, aber die ist eher für Programmierer gedacht. Also um als Programmierer oder Informatiker daherzugehen, beschreiben die Formate und ihre Eigenschaften sonst relativ wenig. Das war diese Übersicht und ich würde es fast dabei belassen, aber ganz am Ende dieser Veranstaltung werde ich Sie noch ein bisschen quälen mit Signaltheorie. Aber Sie werden es überleben, jeder von Ihnen. Denn es gibt noch Fragen. Natürlich gibt es jetzt die Frage, hey, da kommen Sie her, beschreiben uns die eine Modellierungsart für Bilder, nämlich als Funktionen. Und dann beschreiben Sie uns eine ganz andere, nämlich als Array von Integers einfach, wie hängen die denn zusammen? Naja, phänomenologisch habe ich Ihnen das erklärt. Abtastung, reale Abtastung. Sie müssen nur Ihr Handy zerlegen und nachschauen, Sensor angucken. Dann wissen Sie es, aber das ist nur phänomenologisch. Wir müssen auch mathematisch die Zusammenhänge beschreiben. Und das passiert hier. Und Quantisierung, welche Effekte fangen wir uns damit ein? Erfahren wir im Laufe der Veranstaltung. Bevor wir jetzt uns aber quälen, schauen wir uns noch ein bisschen was Schönes an, nämlich die Geometrie- und Merkmalsebene, die andere Repräsentationsform. Und die beschreibt ein Bild, entweder ein zweidimensionales oder sogar ein dreidimensionales. Ein dreidimensionales, da sprechen wir von einer Szene, durch was? Ein Ensemble von geometrischen Objekten. Geometrische Objekte sind Punkte, Linien, Flächen, Körper, alles das, was wir in der Geometrie so kennengelernt haben. Und zusätzlich Attribute, zum Beispiel Farbattribute, dies ist rot, das ist gelb und so weiter. Weitere Attribute, dieses Objekt ist glänzend, das andere ist matt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Koordinatensystem, in dem wir diese Objekte positionieren können. Wir brauchen die Attribute, Erscheinungsattribute und wir brauchen Betrachtungsbedingungen. In irgendeiner Form, von welcher Stelle betrachte ich das, wenn ich ein 3D-Koordinatensystem habe? Eigentlich alles ganz primitive Sachen. Und das ist die Frage und wir wollen jetzt gehen auf die Merkmalsebene. Und da sehen Sie, im Weiteren werden wir uns im Wesentlichen mit dem Rendering beschäftigen, nämlich der Übergang von der Grafik zur Merkmalsebene. So, das ist unser Fokus, auf dieses wollen wir uns jetzt stürzen. Denn das andere haben wir so ungefähr zumindest verstanden. So, komm. Ja, und als erstes haben wir mal, wir schauen, in was für einem Koordinatensystem ist meine Grafik denn definiert. Entweder in einem zweidimensionalen oder in einem dreidimensionalen. So sprechen wir dann auch von 2D-Grafik oder von 3D-Grafik, je nachdem, indem wir das definieren. In einem zweidimensionalen Grafik haben wir als wichtigste Operation die sogenannte Window-Viewport-Transformation. Denn klar, in einem zweidimensionalen Koordinatensystem ist meine Grafik definiert. Ich kann aber hergehen und in meinem Viewport, das heißt auf meinem Bildschirm, nur einen Teil, einen Ausschnitt zeigen. Und darum müssen wir da eine Transformation machen. Werden wir noch genau beschreiben. Wir können dann dieses Window, und das ist ganz wichtig in unserer Sprachweise, jetzt zu unterscheiden zwischen Window und Viewport. Das Window ist der Bereich, den ich aus meinem Definitionsbereich, aus meinem abstrakten Bild ausschneide. Und den mappe ich auf einen Viewport, das heißt auf einen Teil meines Bildschirms. Viewport ist der Teil des Bildschirms, der dieses Window enthalten soll. Okay? Und es ist natürlich blöd, dass das einige Leute diese Sprachweise Window und Viewport war weit vor Windows bekannt, war auch bekannt, bevor es Windowing-Systeme gab. Ja? Aber man hat es nicht übernommen und darum entstehen manchmal Sprachverwirrungen. Also in der Grafik sprechen wir von Windows, das ist in den sogenannten definierenden, also in Weltkoordinaten beschriebener Teil des Bildes, den ich auf dem Bildschirm in dem Viewport darstellen will. Okay. Und das mit einer 2D ist ganz einfach, 3D ist es ein bisschen komplizierter, aber auch da müssen wir nichts anderes als eine virtuelle Kamera in der Szene bewegen. Ja? Und diese virtuelle Kamera hat dann mehr Möglichkeiten, kann nicht nur nach rechts und links und oben und unten gehen, sondern kann in 3D-Koordinaten sich bewegen. X, Y, Z, Z fällt mir gar nicht schwer, so kann ich auch. Ja, das wäre jetzt eine Bewegung in der Koordinate. 3 Freiheitsgrade und ich kann so machen, rechts gucken, ich kann links gucken, ich kann nicken, ja, hoch, runter und ich kann noch meinen Kopf schräg legen. Also auch da habe ich noch mal 3 Freiheitsgrade. Sprechen wir später auch noch mal drüber. 6 Freiheitsgrade hat die Kamera. Und die muss ich bewegen können, nenne ich eine virtuelle Kamera. Und diese virtuelle Kamera erzeugt mir dann mit dem Rendering-Prozess ein Bild. Wieder ein diskretes Bild. So, und in dem Bereich gibt es auch Austauschformate, alles andere als auswendig zu lernen, aber vielleicht mal gehört zu haben, zum Beispiel das ursprünglich proprietäre Format von HP, von HP, HPGL, ist eigentlich eine Plottersprache, aber wird hin und wieder noch benutzt. DXF wird noch gerne benutzt. Original war es auch nur 2D, ist später auf 3D erweitert und ist auch nicht wirklich richtig gut, ist einfach historisch noch oft da. Dann gibt es aus der Normung Sachen wie CGM, Computer Graphics Metafile, hin und wieder noch benutzt. Und es gibt eine Menge anderer Sachen wie Page Description Sprachen, wie PDF, ist eine Seitenbeschreibungssprache, oder PostScript und vieles mehr. Ja? Das sind also jetzt Sprachen, die auf dieser Ebene mit Primitiven, Positionierung von Primitiven, Positionierung von Kameras, gegebenenfalls Bilder oder Szenen beschreiben. Und eine Menge mehr, was es da so gibt. Wichtig noch, heute Nachmittag ist ja die erste Übung und in der ersten Übung werden Sie dann auch eine Einführung bekommen und wir werden ja in der Übung XNA benutzen. Und Sie sollen jetzt mal als erstes sehen, wo liegt denn diese Schnittstelle? Also XNA liegt an einer Stelle deutlich weiter oben in der Pipeline als andere Schnittstellen, wie zum Beispiel OpenGL. Also wenn Sie so wollen, ist OpenGL der Assembler der Grafik, der Computergrafik, während XNA oder Java 3D oder Performer, also viele andere Sachen, deutlich weit höher liegen, also gewissermaßen eine Hochsprache sind. Was ist der wesentliche Unterschied? OpenGL erlaubt das Ansteuern des Rendering-Prozesses, während Sie in den anderen Sprachen 3D-Szenen verwalten können. Ja? Also Objekte hin und her bewegen und dergleichen mehr. Das kann man in OpenGL auch machen, Objekte bewegen, aber man muss sie dann erst wieder rauslöschen und wieder einfügen und dergleichen mehr. Ja? Also viel aufwendiger und deshalb benutzen wir auch XNA in diesem Fall hier und klar für Sie, das sind typische APIs, also Programmierschnittstellen. Und ich hatte Ihnen ja angedroht, dass ich Sie jetzt noch ein bisschen ärgern will mit ein bisschen anspruchsvoller Mathematik. Aber wichtig, diesen Teil, den können Sie jetzt unmöglich, wenn Sie noch nichts davon gehört haben, komplett verstehen. Aber ich werde nachher zusammenfassen, was Sie sich davon merken sollten. Und dann werden wir im Laufe der Veranstaltung immer wieder mal häppchenweise das eine oder andere versuchen zu begreifen. Darum geht es. Wir wollen den Zusammenhang zwischen den anderen Bildrepräsentationen und dem digitalen Bild herstellen. Und im Folgenden machen wir es jetzt unten mit der Abtastung, dem Begriff der Abtastung. Aber wichtig, Sie könnten ja sagen, okay, das ist doch bei Meester, warum lassen Sie dem das nicht erzählen? Ja, der erzählt es auch. Der erzählt es auch wesentlich ausführlicher als ich, gerade diesen Begriff Abtastung. Aber ich kann es Ihnen nicht ersparen, weil auch beim Generieren, beim Rendering oder Rasterisieren, das heißt in der Computerausgabepipeline, entstehen solche Probleme. Und denken Sie nochmal an das A. Ich habe es ja versucht, ordentlich zu machen. Ja? Ist aber nicht wirklich richtig gut. Das heißt, wenn Sie bei mir lernen wollen, wie man gute Computergrafik erzeugt, dann müssen Sie auch diesen Diskurs mitmachen. So, was wollen wir erreichen? Wir wollen wissen, was ist eine optimale Abtastung? Wir wollen wissen, wann gibt es Fehler, die durch unsere Abtastung vielleicht bedingt ist. Sie wollen wissen, Sie wollen diese auftretenden Fehler gegebenenfalls qualitativ und quantitativ beschreiben. Also wie gut ist das A? Wie gut ist die Qualität? Daraus können Sie dann ableiten, wie kann ich denn die Fehler minimieren? Denn ich muss Sie enttäuschen, die Fehler verhindern, ja, können Sie nicht. Und allein das zu verstehen, dass es nicht geht, die Fehler absolut zu vermeiden, ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Und genau das kann natürlich die Theorie liefern. Ja? Weil sie sagt einfach, es geht nicht, Leute. Das heißt, ihr dürft nicht dem Ideal hinterherlaufen, weil es nicht geht. Also bemüht euch, die Fehler zu minimieren. Das ist die Chance, die ihr habt. Und jetzt ganz schnell, aber wenn Sie es wollen, gehen Sie zum Herrn Meester, zum Kollegen Meester in digitale Bildverarbeitung. Da gibt es dann an dieser Stelle viel, viel mehr als das, was ich Ihnen leisten kann. Und ich muss beginnen mit etwas ganz Fantastischem, nämlich eine ganz spezielle Funktion, die dann mathematisch gesehen eigentlich gar keine Funktion ist. Das ist nämlich der Dirac-Impuls. Und wenn Sie so wollen, dürfen Sie auch dazu sagen Nadelimpuls. Das ist nämlich eine Funktion, wo ich die Funktionsgleichung gar nicht aufschreiben kann, aber ich kann ihre Eigenschaften aufschreiben. Und im Eindimensionalen steht auf der linken Seite, ist es so, Delta von x ist die übliche Funktionsschreibweise für den Nadelimpuls, ist definiert als 0 überall, nur nicht an der Stelle x. Okay? Das heißt, wie sieht die Funktion aus? Die Funktion sieht aus, wenn ich ein Stück Kreide finde. Hier ist x. Und jetzt haben wir eine Stelle x0 gewählt. Und diese spannende Funktion ist jetzt überall 0, nur nicht an dieser Stelle. Und ich weiß nicht, wie hoch oder was, welcher Wert da ist. Aber ich weiß, dass das Integral, wie hier steht, das Integral Delta von x dx von minus unendlich bis plus unendlich gleich 1 ist. Was heißt das jetzt? Dieser Impuls ist ja überall 0, nur nicht an genau einer Stelle. Eine reellwertige Funktion, die überall 0 ist, nur nicht an einer Stelle, aber eine endliche Fläche hat, nämlich die Fläche 1, muss dann wohl unendlich hoch sein. Ja? Deshalb auch Nadel. Unendlich dünn, aber die Fläche 1. Okay? Das heißt, so ein Nadelimpuls. Das ist der Delta-Impuls. Hey, warum macht er sich so viel Mühe, sowas Einfaches so kompliziert zu beschreiben? Ja, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Und ich muss es jetzt im Zweidimensionalen auch noch beschreiben. Es gibt den schönen Zusammenhang, dass die Delta von x, y, diese zweidimensionale Funktion, nichts anderes ist als die Multiplikation der eindimensionalen Funktion, also Delta von x mal Delta von y. Und diese Funktion ist derart spannend, dass sie gleich auch mehrere Namen hat, nämlich Dirac-Funktion, Delta-Funktion, Nadelimpuls, alles das. Sie können es übrigens auch so beschreiben, also man kann es noch ein bisschen komplizierter machen, aber auch das ist ganz einfach, wenn Sie sich das anschauen. Und zwar ist da jemand hergegangen und hat den zweidimensionalen Delta-Impuls hat er als Rechteck formuliert und macht dann einen Grenzübergang, kennen Sie ja vom Kollegen Schnittger, und wir machen dann, bilden dann Limes und lassen A, B gegen 0 gehen und auch dann haben wir eine Beschreibung des Delta-Impulses. Da sehen Sie nochmal schön, wie aus diesem Rechteck, wenn ich den immer schmaler mache, dann eine Nadel wird, unendlich dünn. Genau das steht da. Und nochmal, die Fläche ist dann gleich 1 an dieser Stelle. Das ist ja wieder nichts anderes als das Integral an dieser Stelle. Und diese Funktion, die hat eine fantastische Eigenschaft, die hat viele Eigenschaften. Oder diese Quasi-Funktion, Distribution müsste ich genau sagen, hat viele Eigenschaften, nämlich die sogenannte Sieb-Eigenschaft oder Sifting Property. Und das Integral, das ich da hingeschrieben habe, nämlich f von x, eine beliebige Funktion, mal Delta von x minus x0 dx, also dieses Integral, ist genau gleich f von x0. Ja, Sie dürfen mich fragen, warum man so eine einfache Sache, die ich auch als f von x0 schreiben kann, so kompliziert ausdrücken muss. Weil ich auf diese Art und Weise eine Möglichkeit habe, die Abtastung, nämlich die Funktionswertfindung an einer Funktion, die ich gar nicht kenne, die ich nicht als Funktionsgleichung hinschreiben kann. Ich meine, wenn ich Ihr Bild mal gerade als Funktion, Ihr Gesicht, Ihr Bild als Funktion aufschreiben könnte, ja, dann wäre ich ein echter Künstler. Ich kann das aber aufnehmen, dieses Bild, ja, und habe jetzt hiermit eine Möglichkeit zu beschreiben, was denn passiert ist. Es wurde nämlich abgetastet, wenn ich Sie mit der Handykamera aufnehme, und ich kann dann vielleicht zurückschließen auf die tatsächliche Funktion, die ich am Anfang noch gar nicht kenne. Ich habe also hiermit eine mathematische Funktion in die Hand bekommen, mit der ich beschreiben kann, was eigentlich in Ihrem Handy passiert. Und das ist die Stärke. Und das ist gerade diese Sieb-Eigenschaft der Delta-Funktion. So, das habe ich jetzt eindimensional beschrieben. Und Sie wissen ja, Computergrafiker und auch Bildverarbeiter sind Fakire. Wenn wir jetzt ein Bild an einer Stelle eine Abtastung beschreiben können, und wir wollen ja an vielen Stellen abtasten, dann erzeugen wir uns einfach ein Nadelkissen, also ein Kissen aus Nadelimpulsen. Sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich das mathematisch aufschreibe, nämlich mit dieser Doppelsumme. Aber wenn Sie das anschauen, sich mal genau überlegen, dann ist das nichts anderes als die blauen Nadeln, dieser Nadelkissen, dieses Nadelkissen, das da in Funktionsschreibweise steht. Und mit diesem Nadelkissen kann ich abtasten, eine mir nicht funktional bekannte Funktion. Und das steht jetzt hier. Okay, schauen Sie sich mal an in Ruhe. Es ist kein Geheimnis, nur was da aufgeschrieben ist, ist nämlich, dass ich dann diese Delta-Funktion hier, dass ich die multipliziere mit der Originalfunktion, die ich abtasten will, und dann ein bisschen herumrechne und aufforme. Und dann komme ich dazu, dass diese Funktion, diese abgetastete Funktion, eben nicht mehr kontinuierlich ist, sondern diskret. Und an dieser Stelle, nur noch zu diskreten Punkten, nämlich m mal Delta x und n mal Delta y, irgendeinen Funktionswert hat und sonst überall 0 ist. Diese Bilder, Sie erinnern sich, habe ich Ihnen schon gezeigt, wo ich da diese Funktionen mit diesen einfachen Nadelwerten beschrieben habe. Und das genau erreiche ich durch diese einfache Multiplikation. Und jetzt kommt nochmal die Fourier-Transformation ins Spiel. Und damit schließe ich dann auch ab. Die Frage hatten wir ja schon. Das ist nämlich der Übergang vom Ortsbereich in den Frequenzbereich. Und warum macht man so einen Quatsch? Der Grund dafür, den kennen Sie. Nehmen wir mal an, wir können Addition und Subtraktion sind einfacher als Multiplikation und Division. Sie erinnern sich, Addition und Subtraktion haben Sie im ersten Schuljahr gelernt, zweiten Schuljahr, und die Multiplikation dann im dritten, vierten Schuljahr, Division. Es ist auch tatsächlich einfacher auszuführen, die Verfahren. Dann später in der Oberstufe haben Sie Differenzieren und Integrieren gelernt. Und jetzt nehmen wir mal an, okay, es wäre doch schick, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, meinetwegen das Multiplizieren und die Division als Addition aufzuführen. Und tatsächlich geht das. Und zwar mit den von Ihnen ungeliebten Logarithmen. Nämlich eine Multiplikation beschreibt man als in Logarithmen als Addition. Also, was passierte da eigentlich? Eine schwierigere, kompliziertere Funktion wird durch eine einfache ersetzt. Und dazu muss ich die Zahlen logarithmieren. Dann ist nur das noch das Schwierige. Und das kann man fortsetzen. Eine Differenziation und Integration lässt sich einfach als Multiplikation beschreiben, wenn ich in den Frequenzraum transformiere. Also das ist die Motivation. Ich möchte es mir so einfach wie möglich machen. Ja? Und Sie können tatsächlich, ich meine, schauen Sie in die Regelungstechnik rein, oder da ist es tatsächlich so, dass eigentlich nur noch im Frequenzraum gearbeitet wird. Weil natürlich mögen die auch nicht differenzieren und integrieren, wer weiß wie. Aber die möchten damit rechnen. Multiplizieren und dividieren kann jeder. Und wenn Sie zusätzlich die Fourier-Transformation ausgeführt haben, dann reduzieren sich die Rechnungen komplett auf Multiplikation und Division. Das, was also schwer ist, Integration und Division, reduzieren Sie auf ein einfaches Verfahren. Genauso wie bei den Logarithmen. Und das lässt sich machen. Und dann entstehen natürlich so hässliche Integrale. Jetzt nicht nur zum Verstehen, aber es gibt die Möglichkeit, jede Ortsfunktion zu transformieren in eine Frequenzfunktion. Und es gibt auch die Möglichkeit, wieder rück zu transformieren. Genauso wie Sie jede Zahl, reellwertige Zahl, einen Logarithmus, nicht jede, aber fast jede, außer der Null, einen Logarithmus von bilden können, und Sie können auch wieder delogarithmieren, wieder zurückrechnen. Genau dasselbe funktioniert hier auch. Und wenn der Ortsraum, wenn wir uns im Ortsraum bewegen, dann ist die Ortsfunktion reell. Ja, nehmen wir an, die Ortsfunktion ist reell, dann ist dummerweise im Frequenzraum die komplexwertig. Aber oft reicht es aus, nur mit den realen Anteilen, mit den reellen Anteilen zu arbeiten, des eigentlich komplexwertigen Raumes. So, und das ist jetzt die Visualisierung. Wir wissen, wir können eigentlich eine solche beliebige Sinusfunktion dadurch beschreiben, dass wir angeben, wie ist die Frequenz, ja, das heißt, wie ist der Abstand der Nulldurchgänge, 1 durch Abstand der Nulldurchgänge, und das zweite, wie ist die Amplitude. Und genau diese Schreibweise ist eigentlich das, was die Fourier-Transformation für uns leistet. Transformieren wir eine Sinusfunktion, ist das im Ortsraum, im Frequenzraum nur noch ein Punkt. Meistens sagen die Leute eine Linie, aber eigentlich ist es nur noch ein Punkt mit einer Kreisfrequenz, mit der Frequenz der Sinusfunktion und der Amplitude. Das sind die beiden kennzeichnenden Werte. Und jetzt der Dirac-Impuls, das ist ja was Fantastisches. Wenn Sie den transformieren, dann wird er zu 1. Und die ganz komplizierten Integrale und Differentiale werden zur Multiplikation. Und jetzt bleibt es Ihrer Fantasie zu überlassen, zu entscheiden, was die Multiplikation mit 1 an Schwierigkeit bedeutet. Sehen Sie, und das sind die kleinen Tricks und Geheimnisse, die manchmal hinter so komplizierten Integralen stecken. Und weil wir längst Mathematiker hatten, die diese komplizierten Integrale für ganz viele Funktionen ausgerechnet haben und auch noch Rechengesetze dafür entwickelt haben, ist die Anwendung eigentlich heute ganz einfach. Aber die Theorie dahinter ist schwierig. Aber ich glaube, die Motivation ist klar. Wir wollen es uns so einfach wie möglich machen. So, und dazu gibt es dann solche Tabellen, sehen alle so aus. Zum Beispiel ein Rechteckimpuls transformiert ist so eine Funktion, so eine abgeschwächte Sinusfunktion. Wie heißt die wirklich? Wie heißt die Funktion? Eine Sinkfunktion. Das ist nichts anderes als Sinus x durch x. Ja, ganz einfach. Okay, die wird durch so eine Sinkfunktion beschrieben. Eine Dreiecksfunktion wird so etwas Ähnliches, ist aber nur positiv. Also ist der Betrag der Sinkfunktion. Eine Sinkfunktion transformiert wird zu einem Rechteck. Das ist die Fourier-Transformation. Und da hatten wir jetzt einen Haufen Mathematiker, die für alle anderen Funktionen das auch noch ausgerechnet haben. Und uns auch noch ein paar Rechenregeln an die Hand gegeben. Das können wir jetzt nicht machen. Geben Sie mir noch 5 Minuten. Aber das ist genau unser Problem, das wir eigentlich beschreiben wollen. Wir wollen nämlich diese Funktion, diese Bildfunktion, diese kontinuierliche Bildfunktion durch ein solches Nadelkissen abtasten. Und wir wollen uns anschauen, was kriegen wir als Ergebnis. Und genau das steht hier unten. Wir wollten jetzt die abgetastete Funktion fs von xy berechnen. Und dann können wir das beurteilen. Und das Ergebnis ist etwas, was ein Kollege um 1940 herum, nämlich der Herr Shannon am MIT, herausgefunden hat. Und was nicht die Rechtfertigung für Sie als Person ist, aber was die Rechtfertigung darstellt, warum wir all diese kontinuierlichen Probleme um uns herum als diskrete Probleme auf einem Digitalrechner bearbeiten dürfen. Und warum das funktioniert. Und warum das in Grenzen nicht funktioniert. Und das ist das Abtasttheorem. Und in Kürze sagt das, habe ich ein bandbegrenztes Signal oder ein bandbegrenztes Bild, das heißt ein Bild, das nicht beliebig hohe Frequenzen hat. Ja? Also irgendwo diese Sinus- und Cosinus-Summen, also die Sinus-Summen, irgendwo sind die so klein oder gleich Null, ab einer gewissen Frequenz. Das steht hier in der Definition. Ein bandbegrenztes Signal. Dann kann ich dieses abtasten, und zwar mit einer Frequenz, die doppelt so groß ist wie diese Maximalfrequenz, und die nennen wir Nyquist-Frequenz, und das ist hier aufgeschrieben. Und jetzt das Fantastische. Wenn ich das so abgetastet habe, dann kann ich aus diesen Abtastwerten das Bild wieder rekonstruieren. Und zwar nicht approximativ, sondern haargenau dasselbe Bild, das ich reingesteckt hatte. Voraussetzung war nur, dass dieses Bildsignal bandbegrenzt ist. Dann kann ich eine Abtastfrequenz finden, mit der ich es abtasten darf und alle Informationen, die in dieser Funktion stecken, stecken auch in meinen Abtastwerten. Ich verliere nichts. Das Schlimme ist, diese Voraussetzung erscheint trivial, ist aber alles andere als trivial. Und weil wir uns sonst aus der Zeit laufen würden, würde ich an dieser Stelle gerne abschließen, Sie aber noch hinweisen auf die Übung. Heute Nachmittag jetzt, 14 Uhr, die Übung. Was gibt es da? Es gibt eine Einführung in C-Sharp und es gibt die Besprechung des ersten Aufgabenblattes. Und ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, hier auch 5 Minuten länger zu machen, und wünsche Ihnen sonst noch einen schönen Tag. Vielen Dank.